Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der neunten Staffel Mittwochs bei Goethe. Wir sehen uns heute der König von Thule von Johann Wolfgang von Goethe an, von The One and Only, wieder mal eine Ballade, die im Jahr 1774 verfasst wurde. Die Ballade existiert aber nicht einfach nur als eigener Text, sondern er kommt auch in seinem berühmten Theaterstück Faust I vor. Dort wird sie in der Szene Abend von Gretchen gesungen. Warum? Das werden wir später erfahren. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem Sterbend seine Buhle, einen goldenen Becher gab. So beginnt diese Ballade und sie zeigt sozusagen schon mal den roten Faden, den Inhalt dieser Geschichte ganz am Anfang auf. Da kommt ein Wort vor, das uns heute nicht mehr so geläufig ist. Das ist das Wort Buhle. Das ist ein altes Wort für Geliebte. Um jemanden buhlen, kommt daher dieses Verb, und das kann man ein bisschen so wie mit jemandem flirten oder jemanden anmachen übersetzen. Aber wie gesagt, beides, weder das Nomen noch das Verb, benutzen wir heute noch. Der König hat also den Becher von seiner Geliebten bekommen. Das erfahren wir in dieser ersten Strophe gleich am Anfang. Und dass er merkt, dass er sterben wird. Da teilt er am Ende seines Lebens seinen Besitz unter seinen Freunden und auch unter den Verwandten auf. Nur den Becher nicht. Und wie klingt das bei Goethe? Er saß beim Königsmahle, die Ritter um ihn her, auf hohem Vätersaale, dort auf dem Schloss am Meer. Wir sehen also, bevor er stirbt, gibt er noch eine große Party, zu der alle eingeladen sind. Er sitzt beim Königsmahle, also bei einem großen Festmahl, beim Abendessen. Und wir haben hier noch eine Wortkreation in diesem Abschnitt, dem Vätersaale. Was ist ein Vätersaale? Ein Saal der Väter. Und das bedeutet nichts anderes als ein Saal der Ahnen, also der Vorfahren, der Männer und Frauen, die vor ihm existiert haben. Das heißt also, der König feiert sein letztes Abendmahl, seine letzte Feier mit seinen ganzen Freunden und Verwandten, genau an dem Ort, an dem seine Linie quasi weiter besteht. Also es ist ein Ort, der schon von Generationen davor genutzt wurde und wahrscheinlich auch noch Generationen danach werden dort feiern. Er setzt sich also sehr bewusst in seine eigene Geschichte. Und dann haben wir dort das Schloss am Meer. Das Meer symbolisiert die Nähe zum Wasser. Wasser hat vielfältige Bedeutungen in der Literaturgeschichte. Aber es steht oft für alles, was im Fluss ist, auch der Kreislauf des Lebens. Und wir sehen hier ein Leben, das zu Ende geht. Und am Ende des Lebens, da macht man sich immer ein bisschen mehr Gedanken als sonst, was denn alles so passiert ist und wo man angefangen hat und wo man nun gelandet ist und was alles an Erfahrungen dazwischen lag. Das heißt also, das Wasser ist hier auch symbolisch um dieses ganze Schloss herum. Dann, als das Festmahl, also das Essen vorbei ist, wirft der König den Becher ins Meer. Er tritt also raus auf die Zinnen der Festung und wirft den Becher hinunter und sieht ihm nach. Er sah ihn stürzen, trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken, trank nie einen Tropfen mehr. Dieses die Augen täten ihm sinken, das ist ein sehr alt, also komplizierte Beschreibung dafür, dass er traurig war. Er hat auch sozusagen wieder Wasser in den Augen, also man merkt, er weint, er ist traurig. Er blickt dem Becher nach und verabschiedet sich sogleich von seiner großen Liebe. Das heißt also, dieses Symbol, das er darunter geworfen hat, ins Meer, das symbolisiert seine große Liebe. Den Becher nämlich soll niemand erhalten, denn Es war seine Liebe. Also alles andere an seinen Besitztümern teilt er auf unter seinen Erben. Aber diesen Becher soll niemand haben, denn das ist etwas, das seine große Liebe war. Goethe macht hier etwas Besonderes. Er gibt nämlich einem König ein Privatleben. Das mag uns heute ein bisschen überraschen, obwohl wiederum auch nicht so sehr, wenn wir daran denken, was alles bekannt ist von den Privatleben der Royal Families um den Globus. Aber die Königsfamilien hatten im Grunde genommen nie wirklich ein Privatleben, schon gar nicht im Mittelalter. Wir werden sehen, diese Geschichte spielt nicht zu Goethes Zeit, das sehen wir uns nachher noch ein bisschen an, sondern es spielt im Mittelalter, sagen wir am Ende der Antike. Und im Mittelalter war das so, dass ein König noch weniger Privatleben sozusagen hatte als heute. Im Gegenteil, er wurde ja als von Gott eingesetzt gesehen und dadurch hat jemand kein Privatleben gehabt, denn Gott hat bestimmt, dass er oder sie in dieser Rolle sein soll. Daher war der König quasi für alle da und war das Oberhaupt eines Staates, aber keine Privatperson. Er war ja von Gott eingesetzt. Und wir erinnern uns auch vielleicht daran, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass auch im Mittelalter Geburten in Königshäusern quasi öffentlich waren. Also das heißt, sobald die Frau in den Wehen gelegen ist, wurden da auch Adelige hergerufen, auch Hofdamen, die mit dabei waren, als das Kind geboren wurde. Das hatte die Funktion, natürlich Zeugnis abzulegen, also zu sagen, ja, stimmt, das ist wirklich das Kind. Ich habe das selbst gesehen, dass es zur Welt gekommen ist. Aber es ist auch Teil eines Rituals. Es gibt auch Hochzeitsnächte, die in Wirklichkeit nicht privat waren, sondern öffentlich abgehalten wurden. Das gab es auch in den Adelsgeschlechtern im 16. Jahrhundert noch in Italien, aber auch in verschiedenen Königshäusern. Und im Mittelalter stirbt man auch öffentlich. Und zwar teilweise nicht nur der König, sondern es wurde, wenn jemand im Sterben lag, auch die ganze Dorfgemeinschaft gerufen, dass die nochmal kommen, vielleicht ein bisschen aus Neugierde, aber sicher auch um den Sterbenden, die Sterbende durch Gebete oder Zusprüche ins andere Leben zu begleiten, ins nächste Leben. Das heißt also, dieses Private, dass der König dieses Symbol trägt und sagt, diese Liebe gehört nur mir. Das war nicht meine Frau, das war meine Geliebte und ihr habt da nichts zu melden und auch den Becher bekommt niemand. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches für einen König und Goethe macht ihn da sehr menschlich. Das ist das Besondere an diesem Symbol. Wir sehen an den zitierten Verszeilen, dass sie kurz und prägnant sind. Es gibt ein klares Reimschema, also es ist auch spannend, die ganze Geschichte, aber auch märchenhaft und erzählerisch. Goethe erzählt also diese Liebesgeschichte und er verlagert sie, wie gesagt, in die Antike, ans Ende der Antike, hin zum Mittelalter. Und dabei stellt er nicht nur unter Beweis, dass er sich mit mythischen, in antiker Vorstellung existierenden Inseln auskennt, sondern auch mit der christlichen Eucharistie. Und da ist jetzt der zweite Punkt neben diesem Privaten des Königs, den ich euch gerne erklären möchte. Und zwar geht es da um die Insel Thule. Die Insel Thule ist eine Insel, die es so nie gegeben hat. Die hat nur in der Fantasie oder sie wird in antiken Schriften erwähnt. Man ist sich aber nicht ganz sicher, welche Insel damit gemeint ist. Also Thule als solches werdet ihr auf der Landkarte nicht finden. Dadurch, dass Goethe die Geschichte aber auf die Insel verlegt, bedeutet das, dass sie in der Antike oder an der Schwelle zum Mittelalter spielen muss. Denn daher kommt diese Vorstellung der Insel Thule. Die Geliebte hat dem König den Becher geschenkt, das wissen wir. Es ist kein Glas, keine Schale, sondern ein Becher. Ein goldener Becher, der auf die Wandlung während der Eucharistiefeier der christlichen Messe verweisen kann. In Erinnerung an das Abendmahl nimmt also der Priester den Kelch, einen Becher, der meist aus Gold ist, und trinkt aus ihm. Ebenso nimmt er danach die Hostie. Es ist das Kernstück der Messfeier, die sogenannte Wandlung, in der Leib und Blut Christi präsent werden. Das kennen wir und etwas Ähnliches passiert nun hier. Der König trinkt, Achtung, bei seinem letzten Mahl, nur aus seinem goldenen Becher. Und immer wenn er das tut, denkt er an seine verstorbene Geliebte. Auch sie wird in diesem Moment also manifestiert. Die Symbolik ist daher eine ganz ähnliche. Hier erkennen wir nun auch schließlich, weshalb Gretchen das Lied singt. Gretchen, die Geliebte von Faust. Sie hätte sich so sehr gewünscht, dass dies die Liebesgeschichte von Faust und ihr ist. Glücklich zu sein bis ans Ende ihrer Tage und immer aneinander zu denken. Nun, wir wissen leider, es kam anders. Gretchen wird von Gott gerettet, aber Faust muss mit dem Teufel gehen. Das Märchen von der einsamen Insel Thule findet keine Erfüllung. Als symbolisches Beispiel für die ewige Liebe aber ist es uns über die Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne 2 Wochen. Dankeschön, Servus und bis bald.
Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.